diejenigen unter euch, die so in den letzten Jahren, in den Bibelstunden, die ich hier dienstags halten durfte, immer mal wieder dabei waren, denen ist sehr wahrscheinlich aufgefallen, dass es so einen roten Faden gegeben hat, der sich immer wieder durch diese Bibelstunden durchzieht und durchgezogen hat. Und Martin hat heute, vielen Dank für diese Einleitung, ein wunderschönes Bild gebraucht. Ein Diamant, der aus einer Handvoll Kohle wird. Kohle, nichts Besonderes, gewöhnlich. Und dieses Thema, das sich so durch, von dem ich geredet habe, das sich so durch diese Bibelstunden hindurchgezogen hat, das ist die einfache, schlichte Frage: Wie bleibt meine Beziehung zu Christus im Alltag lebendig? Wie bleibt meine Beziehung zu Christus im Alltag lebendig? Wenn ich davon rede, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, dann ganz sicher nicht deshalb, weil ich mich für besonders kompetent halte, über dieses Thema zu reden. Ganz im Gegenteil, ich rede deshalb über dieses Thema, weil es aus meiner eigenen Bedürftigkeit heraus entspringt. Ich rede deshalb über dieses Thema, weil, wenn man so als Laie hier vorne steht, es zwangsläufig dahin führt, dass man über Themen spricht, Themen bedenkt, an die man selber nicht vorbeikommt. Es ist nicht das, dass ich Alltag schlecht reden möchte, ganz im Gegenteil, also ich liebe meinen Alltag, einen Alltag, der mir von Gott anvertraut wurde und das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege. Aber Alltag bedeutet für mich auch, wenn ich über Glauben spreche, wenn ich mir diese Frage stelle, wie bleibt Glaube im Alltag lebendig, dann führt mich diese Frage zu einem Schatten, der in meinem Leben, in meinem Alltag da ist. Ein Schatten, der sich in der Angst zeigt, dass ich möglicherweise, und ich habe diese Angst, möglicherweise mal auf mein Leben zurückblicke und dann feststellen muss, dass ich als Christ in meinem Alltag unter den Möglichkeiten gelebt habe, die mir zur Verfügung standen. Gleichzeitig weiß ich aber, dass diese Frage, diese Angst mich auf einen ganz schmalen Grat führt. Einen schmalen Grat, auf dem ich auf beiden Seiten hinunterfallen kann. Die eine Seite ist die: Ich fange an, ich verfalle der Versuchung, Christus aus mir selber heraus zu produzieren. Ich fange an, mein geistliches Leben aus mir selber heraus zu produzieren. Und dieses Produzieren aus eigener Kraft wird zwangsläufig. Und da werden sich manche von uns, wie ich, zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens wiedergefunden haben. Diese Versuchung, Christus aus uns selber heraus zu produzieren, Glauben aus uns selber heraus zu produzieren, wird uns über kurz oder lang in die Getriebenheit führen. Und diese Getriebenheit ist etwas Furchtbares. Warum? Sie wird auf langer oder kurzer Distanz unsere Beziehung zu Christus zerstören. Und was genauso schlimm ist, diese Getriebenheit stößt andere, vielleicht gerade die Menschen, die uns anvertraut sind, in bestimmten Zeiten, Phasen unseres Lebens. Diese Getriebenheit, die wir in unserem Leben in Bezug auf Christus zeigen, stößt andere von Christus ab. Die andere Seite ist die, dass Christus in meinem Leben, in meinem Getriebe, im Getriebe des Alltags total untergeht. Auf beiden Seiten lebe ich ein Leben letztlich ohne Christus. Und wenn ich von Schatten und von Angst rede, dann tue ich das auch im Bewusstsein und auch im tiefen Wissen darum, dass ich mit dieser Frage, auch mit diesem tiefen Bedürfnis aus meinem Herzen, das mit Sicherheit auch ganz, ganz viele von euch leben und kennen, dann tue ich das mit dem Wissen und mit dem Vertrauen darauf, dass wir mit dieser Frage, wie bleibt Glaube im Alltag lebendig, dann tun wir das mit dieser Frage, dass wir mit dieser Frage nicht alleine dastehen. Ganz im Gegenteil, die letztliche Verantwortung hat jemand ganz anderes. Und wenn ich von jemandem rede, der dafür die Verantwortung hat, dann schaue ich in die Bibel hinein. Und ich möchte euch einladen, heute mit mir einen Text zu bedenken, der mich abholt, der uns abholt an diesem Punkt, an dem wir stehen. Wie wird Glaube im Alltag lebendig? Und es sind Worte, es sind zwei Verse aus 2. Korinther 3, die Verse 17 und 18. 2. Korinther 3, die Verse 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich möchte diese kurzen Verse nochmals lesen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir diese Worte hören und in denen solche gewichtigen Bilder gezeichnet werden, in denen von Herrlichkeit die Rede ist, in denen die Rede davon ist, den Herrn anzuschauen und dass wir verwandelt werden, dann ist man möglicherweise dazu verleitet, dass man ganz schnell, vielleicht sogar unbewusst, sagt, hey, das ist Poesie. Das ist ein schönes Bild, das Paulus hier zeichnet. Und das ist vielleicht ein Bild, das für Paulus Realität war. Paulus, der näher zu Gott war, als wir es heute sind. Ich bin nicht so wie Paulus. Ich sitze in dieser wirklichen Welt fest, in der man mit Menschen zurechtkommen muss, in der man vielleicht mit einer Zeit zurechtkommen muss, die schwierig ist, in der ich mit Termine zurechtkommen muss, mit einer Fülle von Aufgaben oder mit keinen Aufgaben. Ich muss mit Windeln zurechtkommen, die ich ständig wechseln muss. Also keine Panik, ihr habt bei mir nichts verpasst, aber was weiß ich, was Alltag bei dir ausmacht. Tatsache ist aber, wir leben unseren Alltag. Unser Alltag ist für uns Realität. Und wenn wir das denken, was vielleicht nachvollziehbar ist, dass hier Poesie zur Sprache kommt, ein Bild, das für Paulus gültig ist, aber nicht für mich, dann sollten wir nicht vergessen, an wen Paulus diese Worte richtet. Er sagt, wir aber. Und in dieses Wir nimmt er zunächst die Menschen der Gemeinde in Korinth mit ein. Über die Gemeinde von Korinth, ich denke, da habt ihr die hier zur Gemeinde gehören, kommen. Ihr habt auch hier bei uns immer wieder davon gehört, über ihren Hintergrund, was diese Gemeinde ausmacht. Deshalb möchte ich gar nicht so sehr auf diesen Hintergrund dieser Gemeinde eingehen. Nur so viel. Es waren Menschen wie wir, die ihren Alltag hatten. Menschen, die mit Schuld zurechtkommen mussten. Menschen, die mit der Tatsache zurechtkommen mussten, dass sie an einen Herrn glaubten, der optisch nicht verfügbar ist und war in ihrer Zeit. Und die mit Konflikten zu tun hatten, mit Problemen vielfältigster Art, so wie sie uns heute in unterschiedlichem Maße begegnen. Und zu diesen stinknormalen Menschen spricht Paulus und er lädt sie ein, die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Sie hatten allerdings ein Qualifikationsmerkmal, ein einziges. Sie haben auf Christus mit unverhülltem Angesicht geschaut. Wenn man die Verse liest, die diesen zwei Versen vorhergehen, dann spricht Paulus über das Volk Israel. Er spricht davon, dass sie ohne Christus mit einem verhüllten Angesicht auf die Gesetze, auf das Gesetz, auf die Propheten schauen. Und er spricht, und aus dem Kontext wird dann deutlich, dass er davon spricht, dass der Mensch, der sein Leben bei Christus festgemacht hat, dass er, dass von seinem Angesicht die Decke genommen wird. Er sieht klar. Und von diesem unverhüllten Angesicht spricht Paulus hier. Menschen, stinknormale Menschen, die in ihrem Alltag mit all dem zurechtkommen mussten, was Leben ausmacht, die aber ihr Leben bei Christus festgemacht haben. Und diese Menschen lädt Paulus ein, einen Raum zu betreten, der Teil ihrer Realität wird. Zunächst einmal, wenn wir vielleicht diese Worte, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht, mal auf ihr Grundgerüst reduzieren würde, einfach mal nur zum besseren Verständnis, dann bleibt ein Zusammenhang über. Wir schauen und werden verwandelt. Es gibt ein Amerikaner Hawthorne, er hat verschiedene Kurzgeschichten, Fantasiegeschichten und so weiter erzählt und er erzählt in einer dieser Geschichten von Ernst. Ernst, der von einer Steinfigur dermaßen fasziniert ist, dass er sie immer wieder in Ehrfurcht betrachtet. Was passiert? Im Lauf dieser Geschichte nimmt Ernst die Züge dieser Figur selber an. Und ich glaube, wenn man uns so dieses Grundgerüst betrachtet, wir schauen etwas an und werden verwandelt, dann beschreibt Paulus letztlich hier einfach so einen Grundzusammenhang unseres Lebens. Das kennen wir alle. Wir blicken auf etwas und werden darin verwandelt. Ja, wir haben alle Idole, vielleicht Vorbilder, an denen wir uns orientieren, die wir bewundern, aufgrund welcher Dinge auch immer. Wir werden Teil davon. Wir nehmen sie ein Stück weit in uns auf, tragen vielleicht dieselbe Kleidung, eignen uns Verhaltensweisen, vielleicht gute Verhaltensweisen an, die wir an ihnen sehen. Also prinzipiell beschreibt Paulus hier einen ganz normalen menschlichen Zusammenhang. Ein Zusammenhang unseres Lebens, eine Grunderscheinung. Wir blicken auf etwas und werden verwandelt. In unterschiedlichem Maß. Ich denke, da könnte man in den verschiedensten Bereichen Beispiele dafür finden. Aber hier hört auch jetzt schon dieses Beispiel auf. Warum? Paulus spricht davon, dass wir Christus anschauen. Und wenn wir Christus anschauen und in ihn verwandelt werden wollen und das aus eigener Kraft versuchen, ich denke, jeder von uns wird darin an seine Grenze stoßen. Diese Nummer ist für uns zu groß. Wir werden es nicht schaffen, Christus aus eigener Kraft wiederzuspiegeln. Also, was ist das hier? Poesie oder wirklich Teil der Realität, dieses Bild, das Paulus hier zeichnet? Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden verwandelt. Paulus lädt uns ein, und da möchte ich mich nochmal wiederholen, er lädt uns ein, einen Raum zu betreten, in dem das für uns Realität wird. Und um das zu verstehen, erlaubt mir, euch mitzunehmen in die Geschichte des Volkes Israel. Das Volk Israel, das in ihrem Auf und Ab ihres Weges auch Bezüge zu unserem eigenen geistlichen Leben hat. Und es ist die Zeit in Ägypten, eine Zeit, in der sie ihren Alltag als Sklaven leben mussten, in der sie damit klarkommen mussten. Jahrhunderte sind seit Abraham, Isaak und Jakob vergangen. Und Gott hat darüber gewacht, dass sie als Volk wachsen. Was in dieser Zeit passiert ist, der Blick auf den Gott ihrer Väter verschwamm immer mehr. Eine Zeit, in der wir davon ausgehen können, dass es keine Offenbarung gegeben hat. Und diese Zeit für die Israeliten endet in der Sklaverei. Sie finden sich wieder in einer Zeit, die schwierig für sie ist. In einer Zeit, in der sie sich wahrscheinlich sehr oft gefragt haben, ja, was ist nun mit diesem Gott unserer Väter? Und um den allen noch eins darüber hinaufzusetzen, diese Israeliten, deren Blick auf den Gott ihrer Väter immer mehr verschwamm, sie mussten mit der Demütigung leben, dass sie für Pharaonen und Totengötzen Tempel und Paläste bauen. Und in diese Situation beruft ein Menschen. Er beruft einen Mann, der zwar nicht das Schicksal der Sklaverei lebt, der aber 40 Jahre lang Ziegen in der Wüste hütet. Alltag. Und in 2. Mose 3, ab den Versen 10, lesen wir, wie Gott, und die meisten von euch werden diese Worte kennen, wie Gott Mose begegnet. Und er beruft ihn und beauftragt ihn, zurückzugehen nach Ägypten, zum Volk Israel zu sprechen, zum Pharao. Und dann lesen wir in den Versen 13 und 14, und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich nun zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Wir hören aus diesem, was soll ich ihnen sagen, eigentlich fast schon so einen persönlichen Hilfeschrei von Mose heraus. Mose wusste wahrscheinlich, er wollte diesen Auftrag nicht. Und er wusste, wenn er zurückgeht zu seinen Geschwistern, die in der Sklaverei leben, die werden ihn fragen, ja hey Mose, wer schickt dich, wer ist das? Einer dieser vielen Götzen der Ägypter, ein Gott einer ausländischen Nation, wer schickt dich? Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, ich glaube, diese Frage entspringt auch aus dem Herzen von Moses selber. Gott, wer bist du? Wer bist du, der mich damit beauftragt? Und man spürt förmlich, dass er mehr braucht, als nur in Anführungsstrichen, als nur dieses Wissen darum, dass der Gott der Väter zu ihm redet. Und Gott offenbart sich. Und wenn Gott sich offenbart, er offenbart sich nie an den persönlichen Lebensumständen von Menschen, von uns vorbei. Wenn Gott uns begegnet, dann begegnet er uns in den Lebensumständen, die unser Leben aktuell ausmachen. Nie daran vorbei. Und das ist das Geniale, das Beruhigende, dieses Wissen, in das wir uns fallen dürfen. Und auch dazu steht Gott in dieser Situation. Er greift genau diese Sorge von Mose auf und er offenbart sich mit einem Namen, der auf den ersten Blick unglaublich schlicht wirkt. Vers 14. Und Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Die unterschiedlichen Bibelübersetzungen, die ihr werdet wahrscheinlich, je nachdem in welcher Bibel ihr gerade lest, werdet ihr diese Worte etwas anders formuliert vorfinden. Ist allerdings nicht so wichtig. Warum? Weil all diese Übersetzungen, die treffen sich an einem Punkt. Die betonen die Aussage aus dem Hebräischen, dass Gott ist, ich bin. Ja? Sie betonen, dass Gott der Lebendige ist. Und der Lebendige offenbart sich in dieser Situation Mose und den Israeliten. Gott ist. Und was verändert sich im Leben der Israeliten? In dem Moment, in dem sie davon überzeugt sind, wissen, dass Gott ist. Was verändert sich in dieser Welt, wenn wir auf diese Welt, auf die Weltgeschichte aus dieser Brille schauen, dass Gott ist lebendig? Wie wirkt sich das auf uns selber heraus? Was bedeutet das für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Alltag, dass Gott der Lebendige ist? Für die Israeliten ist der nächste Schritt, mit dem sie darauf antworten, der, dass sie dieses Ich bin Gottes in ihr eigenes Leben einbinden, einweben. Der Blick auf ihr Leben, auf die Welt, auf all das, was ihnen auf ihrem persönlichen Lebensweg, der vor ihnen ist, begegnen wird, gilt, sie dürfen mit diesem Ich bin Gottes rechnen. Mehr noch, sie dürfen darauf bauen. Die Weigerung des Pharaos, sie nicht ziehen zu lassen. Wie verändert sie sich, wenn ich darauf aus der Perspektive schaue, dass Gott ist? Das Meer, das als Barriere vor ihnen ist, wie verändert sich das, wenn sie mit diesem Hintergrund darauf schauen, dass Gott der Lebendige ist. Und die Zeiten der Dürre, die sie in der Wüste erleben, wie verändern sie sich, wenn sie darauf vom Standpunkt des lebendigen Gottes blicken und ihn als Faktor in ihre Gleichung mit einbeziehen. Was erleben sie? Sie erleben, wie der Pharao sie ziehen lassen muss. Sie erleben, wie ihre Feinde besiegt werden. Sie erleben, wie das Meer sich vor ihnen teilt. Und das sind vielleicht Dinge, die wir in diesem Ausmaß nicht selber erleben. Wir werden sehr wahrscheinlich kein Meer erleben, das sich vor uns teilt. Aber wir erleben, wie Gott, der Lebendige, in unserem Leben am Wirken ist. Wie er die Herzen von Menschen bewegt, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Wie er unser eigenes Herz verändert. Wie er eingreift, große Felsbrocken oder kleine Kieselsteine aus dem Weg räumt. Warum? Weil wir ihm vertrauen wollen, vertrauen dürfen. Weil er der Lebendige ist, weil er besorgt ist um uns. Und dieses Ich bin Gottes, er der Lebendige, das in dieser Situation Mose und den Israeliten offenbart wird, ist letztlich die Grundvoraussetzung unseres Lebens. Wie sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 28, denn in ihm leben, weben und sind wir. In ihm leben, weben und sind wir. Gott hat nicht in dem Moment angefangen zu existieren, als er sich... Ihr merkt, heute ist nicht der Tag der Technik. Er merkt, in dieser Situation, Gott fängt nicht in dem Moment an zu existieren, als er sich mit seinem Namen offenbart hat. Gott ist der Ewige, der immer existiert hat. Aber was passiert? Er kommt in den Erfahrungsbereich der Menschen, die er lebt. Und so ist es auch in unserem Leben, davon bin ich überzeugt. Gott ist, er ist der Hintergrund, in ihm leben, weben und sind wir. Er ist der Hintergrund, vor dem sich unser Leben, der Rahmen, in dem sich unser Leben abspielt. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir das glauben können oder nicht, ob wir das glauben wollen oder nicht. In ihm leben, weben und sind wir. Das ist die Feststellung, die die Bibel hier macht und nachvollziehbar. Was wären wir, was wäre die Welt, wenn auch Gott nur für einen Augenblick sich zurücknimmt? Ich bin mir sicher, diese Welt wird zerfallen in ihre Bestandteile, in ihre Atome, in diese Gesetze, die unser Leben, diese Welt, die Gesetze des Kosmos aufrechterhalten. Gott ist der Lebendige, deshalb funktioniert das. Und ein Augenblick, in dem sich Gott zurückzieht, es wird zusammenbrechen. Und das ist der Zusammenhang, der für unser Leben gilt. Er, der Lebendige, in ihm leben, weben und sind wir. Und ich denke, ich brauche dieses Wissen. Ich muss immer wieder zurückkommen an diesen Punkt, von dem ich auf die Wahrheit schaue, dass Gott lebendig ist, dass Gott ist. Und wenn ich darauf schaue, oder anders gesagt, wenn ich es nicht tue, werde ich mich wiederfinden in einer Situation, in der mein Glaube kraftlos und schwach wird, monoton. Aber wenn ich dieses Ist Gottes, der Lebendige, mit einbeziehe, wenn ich zu diesem Punkt zurückkomme, verändert sich etwas. Und von diesem Standpunkt, von diesem Blick, möchte ich euch einladen, nochmals diese Verse aus dem Korintherbrief zu lesen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von Gott, vom Geist des Herrn. Ich habe zu Beginn die Frage gestellt, ob wir das als Realität nehmen können oder ob das einfach nur Poesie ist, ein schönes Bild. Aber mit diesem Hintergrund, dass Gott sich als der Lebendige offenbart, als der Ich Bin, verändert sich auch der Blick auf diese Worte. Und dann können wir sagen, dass diese Worte lebendig werden können. Und sie werden lebendig, nicht weil wir sie füllen, sondern weil Gott, der ist, der Lebendige ist, weil Gott sie füllt und die Gesetzmäßigkeiten in die Wege leitet, die die Wahrheit dieser Worte gewährleisten werden. Der nächste Punkt ist der, wir müssen uns eingestehen und uns bewusst machen, und das ist das Schöne an dieser ganzen, an diesem Blick, wir haben es so viel besser als das Volk Israel. Bei all der Offenbarung Gottes war der Blick der Israeliten auf Gott verschwommen, bruchstückhaft. Und dieser Blick auf die Herrlichkeit Gottes konzentriert sich bei uns auf einen Punkt, auf die Person Jesus Christus. Johannes 1, Vers 14, Gottes Sohn wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Auch hier nochmal dieser Begriff der Herrlichkeit, die auf Jesus bezogen wird. Wir sind so viel besser dran als die Israeliten. Wir haben ihn. Ihn, in dem Gott einen Blick auf sein Herz freigibt. Warum? Mit Jesus möchte er uns alles geben. Er möchte uns all das, was uns auch von ihm abhält, aus dem Weg schaffen, um uns bei ihm zu haben. Und dieser Gott, Paulus sagt an einer anderen Stelle, wird er uns dann noch etwas vorenthalten. Wie viel mehr wird er nicht dafür sorgen wollen, dass, wenn wir auf ihn schauen, auch verwandelt werden in sein Bild. Als die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, und Johannes, der hier von der Herrlichkeit des Herrn spricht, sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs und durften seine Liebe sehen. Sie hatten einen Blick auf seine Menschenfreundlichkeit, auf seine Barmherzigkeit, auf seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, so unterschiedlichen Facetten seines Seins und mit denen er ihn Gott offenbart hat. Und wir, die wir uns auf diesen Weg begeben in unserem Alltag mit dem Wunsch, Gott Raum zu geben, dem Herrn Raum zu geben, wir begeben uns auf diesen Weg mit dem Wunsch, dass er groß wird. Und an dieser Stelle werde ich mich davor hüten, zu erklären oder auszulegen, und ich denke, es wäre auch vermessen von mir, wie dieses Anschauen von Jesus, das Anschauen der Herrlichkeit des Herrn, was das für die Einzelnen von uns konkret ist. Bedeutet. Gott geht mit jedem Einzelnen von uns seinen Weg. Jeder von uns ist unterschiedlich mit seiner ganz persönlichen eigenen Lebensgeschichte. Aber was uns alle vereinen sollte, ist, dass wir unser Herz ausrichten, sensibel dafür machen und diesem Bedürfnis nachzugeben, die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und ich kann das sehr gelassen hier sagen. Warum? Weil in diesen Versen Paulus davon spricht, dass nicht wir diese Gesetzmäßigkeit erzeugen, sondern es ist der Geist des Herrn. Und dieser Gott, von dem Paulus sagt, dass er uns nichts vorenthalten wird, wird er dann, wenn wir unser Herz darauf ausrichten, ihn anzuschauen, wird er es sich dann nehmen lassen, zu seinem Wort zu stehen und uns in dieses Bild zu verwandeln. Wir werden seine Herrlichkeit sehen und erkennen, und der Rahmen, wir würden den Rahmen sprengen, wenn wir darüber, über seine Herrlichkeit an dieser Stelle reden würden. Wir werden seine Herrlichkeit erkennen, so wie sie der Heilige Geist für uns aufschließen wird. Beim Bibellesen, in Zeiten der Sammlung, des Gebets, in meiner Kammer, wie es Jesus gesagt hat, auf einem Spaziergang, im Lobpreis, in vielen verschiedenen kleinen Situationen, in denen wir uns entscheiden, mit ihm zu rechnen, ihn mit einzubinden, werden wir die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und das Wunderbare ist, diese Herrlichkeit des Herrn ist nicht punktuell und wird dann an uns vorübergehen, sondern wie diese Worte sagen, sie wird uns verändern. Sie wird uns letztlich zu dem Punkt führen, dass unser letztgültiges Ziel, unser letzter Sinn auf dieser Erde ist, nämlich Jesus ähnlich zu werden. Morgen ist Montag. Wir haben viel über Jesus anschauen geredet. Wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, wie sie sich auswirkt. Wir haben über die Offenbarung des Namen Gottes, wir haben sein Wesen reflektiert. Es bleibt trotzdem die Frage, morgen werden wir uns alle wieder in unserem Alltag wiedersehen. Und was nehme ich davon mit, von diesem Wissen, dass es darum geht, auf den Herrn zu schauen, wenn Glaube in meinem Alltag lebendig bleiben soll? Ich bin mir nicht sicher, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber die vielleicht treffendsten Worte in diesem Zusammenhang habe ich einmal von einem William Murray, einem Evangelist in Südafrika, vor meine etwa 100 Jahren gelesen, der etwas dazu schreibt. Und ihr werdet sie schon mal von mir gehört haben, aber sie passen sehr gut zu der Frage, wie Glaube im Alltag lebendig bleibt, zu der Frage, wie das Blicken auf Jesus im Alltag mit Leben gefüllt wird. Und er sagt, manche Seele wird beunruhigt von dem Gedanken, wie sie das Manna, er spricht hier das Manna, das war die Nahrung, mit der Gott sein Volk 40 Jahre lang auf wundersame Weise versorgt hat. Manche Seele wird beunruhigt von dem Gedanken, wie sie das Manna, das sie für all die Jahre ihrer Wanderschaft nötig habe, einsammeln und bewahren kann. Aber ein unaussprechlicher Trost liegt in dem Wort täglich für des Tages Bedürfnis. Gott hat die Israeliten beauftragt, dieses Manna zu sammeln. Aber nicht auf Vorrat, sondern täglich nur das, was sie für den einzelnen Tag brauchen. Ein unaussprechlicher Trost liegt in dem Wort täglich für des Tages Bedürfnis. Dieses Wort nimmt alle Sorge für den morgigen Tag auf völligste hinweg. Nur das Heute ist dein. Der morgige Tag gehört dem Vater. Das Manna, das du zu deiner Ernährung und Stärkung bedarfst, wird dir nur für einen Tag aufs Mal gegeben. Was einst zu hoch, zu unerreichbar erschien, das wird der Seele zuteil, die sich begnügt, Tag für Tag ihr Manna in Empfang zu nehmen und es zu gebrauchen. Wir, die wir unser Leben bei Jesus festgemacht haben, wir sehen Jesus. Und ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Lied, ich hoffe, das klappt, das uns hineinnimmt in dieses Hinschauen auf ihn. Ich habe bewusst es offen gehalten, was für dich, was für mich konkret das Schauen auf Jesus bedeutet. Aber ich glaube, wenn wir uns ihm aussetzen, wenn wir unser Herz auf dieses Schauen ausrichten, dann werden wir immer wieder Situationen finden, Punkte finden, in die Gott, der Heilige Geist uns führt, an dem das lebendig wird, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und ich möchte euch einladen, dieses Lied mit all dem, was euch gerade durch den Kopf geht, auf euch wirken zu lassen. Oh, wie schön dieser Name ist.